Als nächstes hört er nun einen Bericht von dem Prozess am Montagmorgen im Amtsgericht. Da ging es um die Aktion im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Isolationstraktes im Freiburger Knast.
Ja, wir hatten es euch für gestern eigentlich schon versprochen gehabt, ist dann nicht mehr reingekommen, auch nicht in die zu spät Nachrichten, weil so viele Sachen wegen Tschernobyl anstanden, dass wir es jetzt trotzdem auf jeden Fall heute nachtragen wollen, der Prozess gestern vom Amtsgericht. Die Kassette von gestern ist auch verschwunden, deswegen mache ich es heute nochmal neu, mal gucken, ob ich noch alles zusammenkriege. Also der Titel war Hohe Strafen wegen einer Solidaritätsaktion. Insgesamt fast 30 Verfahren sind derzeit ja beim Amtsgericht anhängig, die offiziell alle auf Hausfriedensbruch lauten. In Wirklichkeit geht es dabei aber um Aktionen, die letztes Jahr im Oktober vor der Justizvollzuganstalt in Freiburg stattfanden. Hintergrund der Aktionen war die Einführung eines Traktes zur sogenannten gesonderten Verwahrung von Häftlingen, die werden sollten, oder anders gesprochen einen Isolationstrakt im August letzten Jahres eben in der Freiburger Haftanstalt. Am 2. Oktober traten dann 6 bzw. 7 der Gefangenen in der Freiburger Isolationstrakt in den Hungerstreik, um gegen die Haftbedingungen zu kämpfen. In einer Erklärung 2 Tage später forderten sie Verlegung des Hofgangs auf nachmittags um wenigstens ein paar Stunden Sonne, um wenigstens eine Stunde Tagessonne mitzubekommen, einmal pro Woche Sport, einmal pro Woche TV, am Nachmittag Umschluss, das heißt, dass alle Gefangenen aus dem Isolationstrakt sich nachmittags miteinander unterhalten können, und dreimal pro Woche duschen und außerdem die Rücknahme einer gesondert erhöhten Telefongebühr, die für sie eingerichtet worden war. Während die Freiburger Bevölkerung erst überhaupt keine Notiz von diesen Vorfällen in der Hermann-Herder-Straße nahm, beschlossen mehrere Leute fast 2 Wochen nach Beginn des Streikes, nämlich am 14.10., das exponierte Finanzamtdach zu benutzen, um auf die Situation der Gefangenen aufmerksam zu machen und gleichzeitig die Gefangenen, die zu der Zeit Hofgang hatten, also nicht die isolierten Gefangenen, sondern die im Normalvollzug, wenigstens optisch und akustisch an der Aktion zu beteiligen. Die Gefangenen, die im Hof waren, verweigerten daraufhin den Hofgang abzubrechen und blieben, bis ihnen Gespräche mit dem Justizministerium versprochen waren, bis abends oder früh nachts dann auch im Hof. Die Gespräche haben zwar nicht stattgefunden, aber immerhin waren sie damals versprochen worden. Die BZ berichtete ab da kurzfristig auch recht ausführlich über die Haftbedingungen in Freiburg. Mehrere Demonstrationen fanden ja statt, die auch polizeilich ziemlich hart niedergeschlagen wurden, zumindest die erste. Veranstaltungen fanden statt. Und eine breite Diskussion waren die Folge. Es waren zuerst mal die positiven Folgen. Die negativen Folgen sind jetzt eben diese 28 Verfahren, von denen gestern Morgen die ersten 4 an einem Stück verhandelt wurde. Bei den 4 ging es um 3 Angeklagten, denen vorgeworfen wurde, die Nacht über auf dem Finanzamt Oberdach, also diesem Giebeldach, verbracht haben, und einem weiteren, der nur auf dem Flachdach gewesen ist, sein soll, das ja dann gegen Abend freiwillig, oder was heißt freiwillig, nach mehreren Aufforderungen, aber jedenfalls ohne direkten Polizeieingriff. Go. Der Prozess selber gestern Morgen, in dem tunlichst darauf geachtet wurde, dass es möglichst unpolitisch zuging, das Ganze als möglichst unpolitisch darzustellen, fing schon sehr merkwürdig an. Bis 9:02 war das Amtsgericht geschlossen, dann wurden die Zuschauer erst nach Abkopieren der Ausweise zugelassen, und als der Kopierer dann eine Viertelstunde später ausfiel, erst gar nicht mehr. Erst nach massiven Protesten entschied sich dann die Richterin, diesen möglichen Revisionsgrund, nämlich dass Öffentlichkeit effektiv ausgeschlossen war, wieder zu beheben, unterbrach die Verhandlung, bis der Kopierer wieder einsatzfähig war. Überhaupt schien sie, die Richterin Brechtl, recht mühsam nach einer liberalen oder zumindest liberal scheinenden, aber doch nicht zu laxen Richterrolle oder Richterinrolle zu streben. Ermahnte hin und wieder, ließ sich vom Staatsanwalt darauf hinweisen, dass die Zuschauer bei Vereidigung von Zeugen gefälligst aufzustehen haben, und erklärte sich dann am Schluss der Verhandlung für überfordert, als die Zuschauer nach der Verhandlung wie versprochen ihre Ausweiskopien wiederhaben wollte und diese aber plötzlich verschwunden waren. Relativ politisch dann auch von der Argumentation der Auftakt der Verhandlung. Die 4 Angeklagten forderten zuerst eine Zusammenlegung sämtlicher 28 Verfahren, was die Richterin und der Staatsanwalt dann gemeinschaftlich ablegten. Und die Angeklagten verzichten daraufhin auf Einzelstatements, sondern gaben eine gemeinsame politische Erklärung aller Angeklagten raus, die wir hier auch vorstellen wollten, weil es der erste politische Teil, sichtbar politische Teil vom Prozess überhaupt war und der dann später erst wieder durch die Rede des Verteidigers aufgegriffen wird. Also jetzt die Erklärung der Angeklagten.
Im Oktober letzten Jahres haben 28 Leute die Dächer rings um den Knast besetzt, um eine Öffentlichkeit für die 6 Hungerstreikenden im Freiburger Isolationstrakt herzustellen und damit die Forderung der Gefangenen nach Abschaffung des ISO-Trakts und anderer Forderungen praktisch zu unterstützen. In einer Situation, als die Anstaltsleitung zynisch die Einrichtung des ISO-Trakts mit organisatorischer Notwendigkeit begründet und überhaupt nicht auf den Hungerstreik eingeht, war es Zeit zu handeln. Unser Kampf gegen den Knast resultiert nicht allein aus unserem politischen Selbstverständnis, sondern beruht auch auf Erfahrungen unseres eigenen Existenzkampfs. Wer nicht bereit ist oder nicht die Möglichkeit hat, sich für das bisschen Plunder, was sich Leben bzw. Freiheit nennt, mit Haut und Haaren an die Bosse zu verkaufen, wird mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Die Justiz will sie nicht ihre eigene Existenzberechtigung in Frage stellen, was längst an der Zeit wäre, muss davon überzeugt sein, dass alle, die sie in den Knast geschickt hat, dort auch zurecht sitzen. Folglich haben die Gefangenen kein Recht, sich gegen die Haftbedingungen zu wehren, was ja wieder die Legitimation des Strafens in Frage stellen würde. So sind Justiz und Knast auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden. Wir erwarten keine Gerechtigkeit. Sie fürchten die Solidarität zwischen drinnen und draußen, aber gerade daran werden wir weitermachen. Abschaffung der ISO-Haft sofort. Keine Sanktionen gegen die Gefangenen. Abschaffung aller Internierungslager. Nieder mit der Klassenjustiz.
Nach dieser Erklärung der Angeklagten ging dann alles seinen regulären prozessualen Gang. Erst wurde der Herr Eich als Zeuge vorgeladen, der der ständige Vertreter des Vorsitzenden, des Vorstehers vom Finanzamt ist, selber aber überhaupt nicht mit den Leuten ganz oben auf dem Giebel gesprochen hat und mit denen auf dem Flachdach auch nur zweimal kurz und wo bis zum Ende des Prozesses nicht ganz geklärt werden konnte, ob eigentlich überhaupt den Leuten offiziell von Hausseite aus gesagt wurde, dass sie das Haus zu verlassen haben. Aber das ist auch nicht ein Punkt, wo es so arg drum ging. Danach wurden noch massig andere Zeugen aufgeführt, die merkwürdigerweise alle aus einer ähnlichen Berufssparte stammten. Da war der Herr Wehrle, ein Polizeihauptkommissar, da war der Herr Göttle von der Polizeidirektion Freiburg, da war der Herr Meier, ein Polizeibeamter zur Zeit Freiburg, da war der Herr Iffler, ein Kriminalobermeister, da war der Herr Drum, ein Kriminalbeamter, war der Herr Haas, wieder ein Polizeihauptkommissar und dann der Herr Labrun von der Kripo Freiburg. Also schlichtweg alles Beamten, die damals mehr oder weniger stark mit der Sache betroffen waren und da auch im Einsatz, die aber zum Teil nicht mehr zu sagen wussten, wie sie hätten damals halt Dienst am Schreibtisch getan und was sie wissen, wissen sie von Kollegen oder aber, was sehr viele gesagt haben, sie hätten Leute nicht genau erkannt, sind sich aber relativ sicher, den Herr Ehring ganz oben auf dem Dach erkannt zu haben. Auch sie konnten letztlich nicht klarstellen, ob wenigstens von der Seite der Polizei eine Aufforderung zur Räumung ergangen ist. Aber auch darum schien es nicht so richtig gegangen zu sein, denn wie die Richterin auf die Anfrage einer Angeklagten antwortete, wollte sie durch die vielen Zeugen, die eigentlich mehr oder weniger nichts zum Tatergang zu sagen hatten, auch nur gewährleisten, dass wenigstens viele Leute auftreten, dass man so auch nochmal Fragen an die richten könnten. Inzwischen war es im Gerichtssaal auch relativ unruhig geworden, je nachdem, wer gerade reingekommen ist, waren alles mehr oder weniger bekannte Gesichter. Vollkommen unruhig wurde es dann, als der Staatsanwalt sein Plädoyer hielt, dass er eigens für Günter Ehring, der ihm wohl besonders ein Dorn im Auge sein musste, zugeschnitten hatte. Für ihn forderte, unter Bezug auf ein Verfahren, was mit dem jetzigen überhaupt nichts zu tun hatte und wo es damals um Beleidigung von Richtern gegangen ist, forderte er für diesen Hausfriedensbruch glatte 3 Monate, zwar auf Bewährung, aber immerhin 3 Monate Haft und gleichzeitig 80 Stunden Arbeitsdienst, um ihn sozial zu reintegrieren, wie er sagte, um seine Entfremdung vom normalen Arbeitsleben aufzuheben und ihn daran zu gewöhnen, dass die normalen Bauern und Arbeiter auch morgens um 7 aufzustehen hätten, um zu arbeiten, was ihm ja auch ganz gut täte. Für die 2 anderen mutmaßlichen Giebeldachbesetzer fordert er 60 Tage Setzart 10 Mark und für den Besetzer des Flachdaches 40 Tage Setzart 10 D-Mark. Der Verteidiger Michel Moos, der als Anwalt von Günter Ehring mit dabei war, hatte durch diese Ausführungen des Staatsanwaltes natürlich praktisch schon die Worte in den Mund gelegt bekommen. Er machte klar, dass es dem Staatsanwalt, wie dieser auch deutlich zeigte, einfach darum ging, gerade den Angeklagten Ehring sozial anzupassen, in diese Schemen zu pressen, die er als Staatsanwalt für richtig hält, die politischen Grundlagen dieser ganzen Aktion vollkommen zu ignorieren, dass vorher ein Hungerstreik stattgefunden hat und dass erst durch diese Aktion überhaupt sehr viele Leute aktiv wurden, dass sich auch, wenn auch in bescheidenem Rahmen, aber dafür können die Leute, die Aktion wohl gemacht haben, wohl nichts, immerhin ein bisschen was ins Rollen gekommen ist, und sei es nur ein Gespräch oder sei es auch wirklich kleinere Verbesserungen in dem ISO-Trakt, der aber so immerhin noch weiter besteht, dass durch die Aktion überhaupt erst der Arbeitskreis kritische Juristen und die Anlaufstelle für Strafentlassene richtig aktiv wurden, dass eben eine öffentliche Auseinandersetzung stattgefunden hat. Von daher auch zu fragen sei, was dieser Paragraph 123 Hausfriedensbruch eigentlich bedeutete, dass viele Prozesse zu Hausbesetzungen ja deutlich gezeigt hätten, dass der auch immer von abhängt von einem bestimmten juristischen Verständnis, dass andere Artikel, Grundrechtsartikel wie das der Recht auf freie Meinungsäußerung oder auch das Recht auf freie Versammlung, auf Versammlungsfreiheit ja wohl erheblich höher ständen und die auch in diesem Fall, wo sie eine ganz klar politische Funktion erfüllt hätten, höher stehen müssten als ein angeblicher Hausfriedensbruch, wobei auch zu diesem Hausfriedensbruch gesagt werden muss, dass der Hausfrieden zumindest durch die Aktion nicht so sehr gebrochen wurde, weil der normale Arbeitsbetrieb im Finanzamt eigentlich weitergehen konnte. Die Leute waren ja eben oben auf dem Dach und nicht über sämtliche Dienstzimmer verteilt oder was auch immer, dass der Hausfrieden eigentlich und auch Sachbestätigung dadurch gebrochen wurden und Sachbestätigungen dadurch entstanden sind, durch diese massiven Polizeieinsätze, nicht zuletzt diesen SEK-Einsatz dann am nächsten Morgen um 7:30, durch den die Angeklagten runtergeholt wurden. Die drei anderen Angeklagten schlossen sich inhaltlich diesen Ausführungen an und die Richterin zog sich zur Beratung zurück. Als sie dann zurückkam, hatte sie das Urteil, ein Urteil, was weniger auf die Argumente von den Angeklagten bzw. dem Verteidiger einging, sondern vielmehr dieses sowieso untragbare, die untragbaren Forderungen des Staatsanwaltes halt ein bisschen runterschraubt, aber letztlich überhaupt so seinen Grundideen nachging. Also zum einen, dass Günter Ehring härter bestraft werden muss, er bekam 60 Tage Setzart 10 Mark, dann, dass die zwei anderen Angeklagten, die eben oben auf dem Giebeldach noch mit dabei gewesen wären, 40 Tage Setzart 10 Mark bekommen und schließlich der Angeklagte, der nur unten auf dem Flachdach gewesen ist und es dann auch mehr oder weniger, wie gesagt, freiwillig verlassen hat. 30 Tagessätze, 10 D-Mark. Die politische Dimension wollte sie überhaupt nicht anerkennen, wenn auch sie sagte, dass da natürlich auch ein bisschen eine gewisse Motivation vielleicht auch politisch dem Ganzen zugrunde liegt, aber das halt eben so nicht eingeflossen ist. Man schon deutlich das Gefühl hatte, dass sie sich auch mehr der Ansicht anschließt, die Leute müssten ordentlich diszipliniert werden, weil, wie Moos auch vorher schon ausgeführt hatte, eben man dem Finanzamt nicht aufs Dach steigt. Also wo käme man dahin, wenn da jeder Häuslebesitzer mitrechnen müsste, dass politische Aktionen auf seinem Dächle stattfinden. Die Kosten des Verfahrens, dieses ganzen Spektakels, zu dem massig Polizei aufgefahren waren, auch extra sich 2-3 Wannen voll Polizisten in Bereitschaft hielten, haben dann natürlich auch die Angeklagten zu tragen.